Von der ganzen Papierwirtschaft bis hin zur digitalen Akte. Bei mir ging es ganz gut tatsächlich. Ich sag mal so, es war schwieriger, die Anwälte dahin zu führen, von
Ja,
Papierakte
das ist
zur
klar.
digitalen Akte.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich.
Volltreffer. Von der Schulbank direkt ins Management. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe meines Podcasts. Und heute habe ich ein Role Model für euch. Ich bin ein wirklich großer Fan. Ich folge ihm schon eine Weile und musste ihn für euch unbedingt hier am Mikro haben. Steile Karriere, cooler Typ und ein Influencer auf LinkedIn. Und zwar für den Referberuf. Da guckt ihr, gell? Wobei ich ehrlich gesagt annehme, ihr kennt meinen heutigen Gast wahrscheinlich schon und falls nicht, wird es höchste Zeit. Erik Bortnick ist seit 1,5 Jahren Rechtsanwaltsfachangestellter und befindet sich gerade schon in der Weiterbildung zum geprüften Rechtsfachwirt. Lieber Erik, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Hallo Steffi, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch über meinen Beruf zu sprechen.
Dein Beruf ist auch sehr spannend. Ich will aber noch einmal abbiegen, bevor wir richtig tief einsteigen. Ich habe den Titel dieser Episode ja schon so ein bisschen gespoilert und möchte mir deinen Werdegang angucken, der letzten Endes noch gar nicht so lang ist, aber ziemlich steil dafür. Aber ich möchte kurz drauf eingehen, welche Geschichte deine Familie hat. Du bist nämlich nicht in Deutschland geboren, sondern du bist hierher gezogen mit deinen Eltern, als du, ich glaube, 4,5 Jahre alt warst. Warum hat sich deine Familie dafür entschieden, in Deutschland zu leben?
Meine Eltern sind damals aus Polen nach Deutschland gekommen, einfach auch wegen den beruflichen Aspekten. Man hat in Polen einfach keine Arbeit gefunden und die wollten auch mir und meinem Bruder eine gute Zukunft sichern und haben sich dann entschieden, auch hier in München zu wohnen.
Was machen deine Eltern beruflich?
Mein Vater ist Buchhalter. Und meine Mutter ist Mesnerin in der Pfarrkirche.
Ach was, das hört man ja auch total selten, finde ich ja spannend. Buchhalter, aha, das ist ja so ein bisschen Indiz, vielleicht schon für ja Arbeit im Büro, Arbeit mit Zahlen. Wie kamst du denn letztlich auf diesen Ausbildungsberuf, weil ich meine Rechtsanwaltsfachangestellter, wenn du jetzt die meisten Schüler fragst, was willst du später mal werden und es ist jetzt nicht gerade Rockstar, Rechtsanwaltsfachangestellter ist jetzt wahrscheinlich auch nicht auf Platz 2. Wie kamst du auf diesen Ausbildungsberuf?
Also ich wollte immer schon in den juristischen Bereich. Das Studium war für mich aber kein Weg. Ich habe mich da eher nicht gesehen und wollte eben dann eine Ausbildung starten. Habe mich umgeguckt und fand eben sozusagen die rechte Hand des Anwalts ganz spannend.
Okay, das heißt, du hast aber ganz gezielt danach gesucht, was gibt's so im juristischen Bereich? Und da ist, muss man ehrlich sagen, die Auswahl dann ja nicht ganz so groß. Ne? Da kann man Refa, Reno. Warum kam Justizfachangestellter nicht für dich in Frage? Wäre ja auch juristisch gewesen.
Ja, tatsächlich wollte ich aber auch Nähe der Mandanten und wirklich, ich fand das mir zu förmlich vielleicht, wenn ich das sagen kann.
Zu beamtig?
Genau. Und ja, da ich habe auch immer die Arbeit eines Anwalts bewundert, ja. Sei es Filme und Serien.
Ja.
Suits zum Beispiel, ja.
Yes. Aber wer hat dir denn besser gefallen? Was, Harvey Specter oder Mike Ross?
Natürlich, der Harvey.
Ja. Harvey Specter, ja klar. Warum hast du dir nicht zugetraut, das zu studieren? Weil es einfach lange dauert? Wolltest du schneller quasi in Arbeit, in Lohn und Brot kommen? Oder hattest du Sorgen, weil du bist ja ein schlauer Kopf? Ich glaube nicht, dass du das nicht geschafft hättest.
Ich wollte zu einem früh Geld verdienen und zum anderen musste ich dann noch ein Abi hinzufügen. Und schulisch war ich jetzt nicht so der Beste. Aber tatsächlich zum Ende hin konnte ich auch einen guten Abschluss hinlegen.
Hat sich denn, das finde ich ganz spannend, das habe ich übrigens von vielen gehört, ne? In der Schule nicht so gut, in der Berufsschule dann aber schon. War das bei dir auch so?
Ja, tatsächlich war ich dort schon der Streber, weil ich mich immer gemeldet habe, wie ein Verrückter, mit einem Kollegen noch zusammen. Da haben sie uns schon gehasst, dafür war ja. Das war richtig cool, richtig cool.
Wenn du sagst, mit einem Kollegen, wie war denn die Quote dabei? Sag bloß, du warst nicht der einzige männliche Azubi.
Tatsächlich hatte ich noch zwei andere.
Zwei.
Ja. Und mit dem einen habe ich tatsächlich noch immer Kontakt. Der hatte gestern seine Abschlussprüfung schon zum Rechtsfachwirt. Und vom anderen hatte ich jetzt nichts gehört.
Aber immerhin drei von wie viel Schülerinnen und Schülern?
Damals hatten wir, waren wir, glaube ich, 27 und dann bestanden hat 20 ungefähr, 19.
Also da ist der Kollege ja auch schnell unterwegs, hier mit Rechtsfachwirt. Ganz spannend. Welche Vorstellungen hattest du denn vorm Ausbildungsbeginn von diesem Beruf? Was hast du gedacht, was auf dich zukommt?
Also ich wusste schon, dass ich diverse Bürotätigkeiten machen werde, Buchhaltung und Fristen und Termine wahrscheinlich auch organisieren werde für den Anwalt. Aber in der Praxis ist es viel, viel abwechslungsreicher, ja. Man hat mit dem Rechtlichen zu tun, man muss sich tief in die Materie einarbeiten, dann muss wirklich in einer Stunde 20 Schriftsätze fertig sein und ja.
Wow.
Das ist halt manchmal.
Bisschen stressresistent sollte man sein, ne? Das trifft die Refas genauso wie die Anwälte. Bisschen was sollte man abkönnen. Was hast du denn an der Ausbildung besonders gemocht und was vielleicht nicht so? Weil es ist ja immer so, wenn du, ganz egal, Studium, Ausbildung, es gibt ja immer Dinge, die findet man richtig geil. Und es gibt Sachen, da denkt man so, naja, muss halt.
Ja, also ich konnte tatsächlich in der Ausbildung in der Kanzlei sehr früh eigenständig auch schon arbeiten. Mir wurde viel Verantwortung übertragen und da konnte ich auch wachsen und das hat mich einfach vorangetrieben, ja, immer weiterzumachen. Auch mal gut, dann habe ich halt 5 Akten zum Anlegen, aber dann lege ich die halt schnell an, danach konzentriere ich mich wieder auf das, was ich gerne mag, ja. Was mir nicht so gefallen hat, ich fand es schade tatsächlich, dass wir die Abrechnung in Strafsachen nicht gelernt bekommen haben. Es wurde damals schon aus dem Lernplan gestrichen. Das hätte mir vielleicht geholfen in der Praxis. Genau, aber ansonsten würde ich sagen, jeder findet da irgendwas für einen. Also der ist so abwechslungsreich, sei das heißt, man geht zum Anwalt oder zur Kammer oder zum Gericht oder schlussendlich auch zu irgendeiner Behörde, ja. Da findet man bestimmt wo sein Ding.
Plätzchen, ne? Das Ding ist ja, dieser Ausbildungsberuf ist ja wie das goldene Ticket. Wenn du diese Ausbildung erstmal hast, du kannst ja aussuchen, wo du hin willst. Also du bist ja nicht festgelegt auf eine bestimmte Branche. Das kommt ja noch dazu. Wirst ja überall mit der Ausbildung mit Kusshand genommen. Was ich eben sehr geil fand, Erik, da frage ich dich, was du nicht so doll fandst, vielleicht in der Ausbildung. Ja. Und Erik findet es dann nicht so doll, dass was vom Lehrplan gestrichen wird. Das sagt ja schon ganz viel über deine Liebe zum Beruf. Also es wird was vom Lehrplan gestrichen, das findest du nicht so gut. Find ich überragend gut. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, du wurdest auch in der Kanzlei ausgebildet, in der du jetzt arbeitest, bist also geblieben, übernommen worden.
Ja. Ich habe dann sozusagen gleich auch die Stelle als Büroleitung bekommen und konnte da mich auch irgendwie wertgeschätzt fühlen und mir macht es dann immer Spaß. Also
Das finde ich ja auch krass. Das gucken wir uns gleich nochmal so ein bisschen die Unterschiede an zwischen Rechtsanwaltsfachangestellter und Büroleitung. Erzähl da mal ein bisschen was über deine Kanzlei, die ja deine Ausbilderkanzlei war und jetzt auch deine Arbeitgeberkanzlei. Ist es eine kleine Kanzlei, eine große? Was sind die Tätigkeitsschwerpunkte? Wer arbeitet da alles?
Wir sind eine mittelständische Kanzlei. Wir haben Schwerpunkte im Familienrecht, Erbrecht, im Reiserecht, Mietrecht, auch im Zivilrecht. Jetzt auch die Expertise für Strafrecht. Und wir haben 4 Anwälte, 3 Kolleginnen im Assistenzbereich und hin und wieder eben auch Praktikanten von der FOS, die uns da tatkräftig auch unterstützen.
Also ist ja relativ breit aufgestellt rechtlich. Ich fand es sehr schön eben, dass du gesagt hast, 3 im Assistenzbereich. Ich finde nämlich die Bezeichnung Legal Assistant so viel schöner als Rechtsanwaltsfachangestellte. Klingt ein bisschen cooler und klingt auch ein bisschen mehr nach dem, was es ist. Also, weil du machst ja viel mehr als reine Büroarbeiten, sondern bist ja wirklich eine echte Assistenz in im Prinzip allen Bereichen. Wenn du aber jetzt sagst, 4 Anwälte, 3 Legal Assistants, wer hat sich denn dann in der Kanzlei um deine Ausbildung gekümmert?
Mein jetziger Chef und die damalige Büroleitung.
Ach, das finde ich ja interessant, weil häufig hört man ja, ja, das haben jetzt andere Azubis, die irgendwie in einem Lehrjahr über mir waren oder vielleicht ja häufig auch, weil das sind natürlich die Profis, eine Rechtsanwaltsfachangestellte. Aber war tatsächlich auch so, dass man sich das ein bisschen geteilt hat, also der Anwalt auch, also ein Anwalt dann, der für dich zuständig war?
Die damalige Büroleitung, die hat das Größte mir mitgegeben. Und zum Ende hin hat mir dann auch mein Chef die Unterstützung gegeben, die ich dann noch gebraucht habe. Ja.
Das finde ich ja toll, wenn man sich das so ein bisschen aufteilt. Wenn wir jetzt schon bei deiner Kanzlei sind, es ist ja, Erik, überhaupt kein Geheimnis, dass viele Kanzleien händeringend Fachkräfte suchen und auch Azubis. Das ist heute alles andere als leicht. Und jetzt habe ich dich hier sitzen und du kannst aus dem Nähkästchen plaudern. Deine Kanzlei scheint ja wirklich viel richtig gemacht zu haben, denn du bist ja noch da. Was macht denn einen guten Ausbilder deiner Meinung nach aus? Was war dir besonders wichtig? Gibt's da so ein paar Punkte?
Ja, also tatsächlich, dass ich nicht nur die Aufgaben einfach so auf den Schreibtisch hingeklatscht bekomme, sondern auch wirklich den Hintergrund erfahre, ja, die Zusammenhänge auch erklärt bekomme, dass ich auch mal vielleicht mehr Verantwortung übertragen bekomme, damit ich auch eben auch selbstständig arbeiten kann, ja. Und man sollte auch den Auszubildenden motivieren, ja, immer weiterzumachen, auch mit den Fehlern zu lernen, ihn nicht gleich runterzumachen. Auch einfach dieses Zwischenmenschliche, ja, weil wenn das nicht klappt, dann.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und man darf ja nicht vergessen, es heißt ja noch Ausbildung. Also du wirst gerade ausgebildet. Du bist noch nicht fertig gebildet. Das heißt, du bist ja darauf angewiesen, dass man dich an die Hand nimmt. Keiner kann von Anfang an alles. Das ist bei uns Anwälten ja auch so. Du wächst da ja rein und du lernst ja noch. Und ich glaube, Wertschätzung ist ein wichtiges Thema. Und was mir von vielen Refas immer wieder gesagt wurde oder eben Azubis, mir ist es super wichtig, dass ich auch mal ein bisschen selbstständig arbeiten darf, dass man mir was zutraut und mich halt mal probieren lässt. Und man muss ehrlich sein, es geht ja in der Ausbildung gerade mal, es geht ja sowieso nichts unkontrolliert raus. Es schadet ja nicht, demjenigen einfach mal die Chance zu geben, so zeig mal, wie du es jetzt machen würdest und dann gucken wir uns das zusammen nochmal an und besprechen das. Hast du vielleicht ergänzend noch ein paar Tipps, weil uns hören ja jetzt auch Anwältinnen und Anwälte zu, die vielleicht auch aus erster Hand von dir noch ein paar Hinweise abstauben wollen. Hast du so ein paar, weiß ich nicht, richtig gute Tipps, was kann ich für meinen Azubi tun, damit der vielleicht nach der Ausbildung auch bei mir bleibt?
Ja, dass man ihnen vor allem auch Perspektiven schafft, ja. Wo können sie danach bleiben, ja, dass der Chef sie auch genug wertschätzt. Das ist, glaube ich, so diese 2 Kernsachen, die einfach wichtig sind.
Wertschätzung, glaube ich, ist extrem wichtig und das kostet nicht viel. Weder Zeit noch Geld. Und ich glaube, es bewirkt aber ganz viel. Ich habe das hier kürzlich schon mal gesagt in einer anderen Episode. Finde ich super wichtig. Und was mir auch häufig gesagt wurde, dass man Gespräche auf Augenhöhe führen kann. Also, dass man auch ein bisschen kritikoffen ist, weil vielleicht hast du da ja einen Azubi, der richtig geile Ideen hat, was man vielleicht optimieren kann, was man vielleicht mal ein bisschen anders versuchen kann. Ist das was bei dir auch in der Ausbildung schon funktioniert hat? Weil ich weiß von deinen Beiträgen auf LinkedIn, dass du immer dabei bist, irgendwie so ein bisschen, willst immer gern ein bisschen noch hier an der Schraube drehen, da an der Schraube drehen, ein bisschen optimieren. Guck, da grinst das schon ganz dick. Ist das was du in der Ausbildung auch schon anbringen konntest und durftest?
Ja, also auf jeden Fall. Ich habe es geliebt, neue Lösungen zu finden, wo die Probleme da waren. Und so konnte ich mich auch schlussendlich unter Beweis stellen in der Ausbildung. Es ist wichtig, natürlich mit dem Zeitgeist zu gehen und eben auch mit der Digitalisierung. Und das Ganze, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ja, einfach zu optimieren, Prozess wirklich am Laufen zu halten, besser zu machen. Und das wurde anerkannt während meiner Ausbildung und auch jetzt liebe ich es einfach. Ja, einfach diese Prozesse zu optimieren, dass man einfach den Kanzleialltag am Laufen lässt, dass die Anwälte auch wirklich sich auf das Wesentliche konzentrieren. Das klappt eben nicht, wenn im Vorhinein schon eben bei der Post oder sonst irgendwo was schief läuft.
Wenn es irgendwo hakt. Also vielleicht können sich das alle Lauscher da draußen, die ausbilden, mal als ja kleines Memo mitnehmen. Wer weiß, wer da unter euren Azubis ist, welche tollen Ideen der vielleicht hat. Und vielleicht einfach mal machen lassen. Es ist bestimmt nicht jede Idee dann immer gleich der Weisheit letzter Schluss. Das ist bei mir selber ja auch nicht so. Ich habe oft hier eine Idee, da eine Idee, dann probiere ich das aus. Manches finde ich richtig gut, dann wird es übernommen. Manches nicht. Es lohnt aber vielleicht manches einfach mal zu testen. So, Erik, und jetzt hau mal raus. Du hast es vorhin schon ein bisschen geteasert. Du bist direkt nach deinem erfolgreichen Abschluss Büroleiter geworden. Und du hast vorhin auch schon gesagt, du bist der Jüngste im Assistenzbereich. Hört man jetzt nicht alle Tage, finde ich ziemlich geil. Wie kam es dazu?
Tatsächlich einerseits natürlich durch meine guten Ausbilder, die mich da so hingeleitet haben. Aber zum anderen hatten wir dann kurz vor meiner Abschlussprüfung Personalengpass und ich musste da sehr schnell vieles übernehmen. Und daran konnte ich wachsen. Schlussendlich wurde es einfach anerkannt und da fühle ich mich auch sehr wertgeschätzt. Ja.
Und das heißt, man hat dann gedacht, naja, Personalengpass, guter Abschluss, er hat das nebenher alles gewuppt, dann ist Erik jetzt wohl Büroleiter. Genau. So, und dann, es kann sich ja nicht jeder was drunter vorstellen. Wir gucken gleich noch so ein bisschen auf deinen normalen Alltag, welche Aufgaben du da so hast. Aber was kam denn aus deiner Warte durch die Büroleitung? Das ist ja im Prinzip Management. Was kam da denn noch zu den normalen Aufgaben obendrauf, on top?
Also tatsächlich nicht nur den Chef zu unterstützen, ja, sondern auch wirklich, sei es die IT, sei es das Personal, dass man sich darum kümmert. Und ich konnte vieles lernen. Ich wurde auch früh schon zu Vorstellungsgesprächen auch eingeladen und so weiter. Da ist eben diese Wertschätzung, was ich eben auch gemeint habe. Und das hat mich besser gemacht.
Dich das A und O. Aber das heißt, du hast auch letzten Endes so ein bisschen Verantwortung für alle anderen Angestellten mit, dass der Laden da läuft, organisierst, betreust IT. Das ist ja richtig krass viel.
Ja, tatsächlich habe ich auch eine sehr gute Unterstützung. Nicht nur durch unsere Rechtsfachangestellte, sondern auch durch unsere Rechtsfachwirtin, die mir da auch wirklich mit Buchhaltung und sonst irgendwelchen Sachen sehr gut weiterhilft und auch mit dem Fachlichen vor allem, ja. Da, wo es bei mir eben hakt, dass sie mir hilft und wir sind da ein sehr gutes, eingespieltes Team.
Das heißt, wenn da sowas ist, sind das dann wahrscheinlich eher Dinge, die viel Berufserfahrung erfordern. Also manche, also könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man manchmal halt so vielleicht einen Punkt hat, okay, dieses oder jenes hatte man jetzt nicht so oft. Die Kollegin, die das aber schon zig Jahre macht, die hat dann vielleicht noch irgendwie so einen Ultra-Tipp, den sie mal weitergeben kann. Und das funktioniert ganz gut, auch wenn die anderen Kollegen älter sind als du. Hat sich das gut eingespielt oder gab es da am Anfang Probleme?
Nein, also tatsächlich, weil wir auch eine recht gute Arbeitsatmosphäre haben zwischen den Anwälten, zwischen den Refas, hat es sich da recht gut eingespielt, ja.
Finde ich großartig und ist, glaube ich, wäre nicht in jeder Kanzlei eine Selbstverständlichkeit. Also ihr scheint da ein ganz, ganz tolles Team zu haben. Erik, du machst auf LinkedIn, ich verlinke dein Profil natürlich in den Shownotes, total gerne und total viel Werbung für deinen Beruf. Und das wollen wir beide heute ja auch gemeinsam so ein bisschen machen. Und ich habe mir deswegen so ein bisschen rausgesucht, was du, ich habe es ja sowieso alles gesehen, aber für die Vorbereitung dieser Episode habe ich nochmal ein bisschen raufgeguckt auf LinkedIn. Und deswegen dachte ich, wir machen das jetzt mal so ein bisschen so wie du immer auf LinkedIn. Du suchst dir da ja immer gezielt wieder Themen raus. Und LinkedIn ist ein gutes Stichwort, liebe Lauscher. Ihr müsst unbedingt alle Erik ein Follow dalassen. Da gibt's nämlich wirklich unfassbar gute Tipps für die tägliche Arbeit und nicht nur für Refas, sondern auch für Anwälte. Weil du greifst da immer wieder, wie ich finde, echt berechtigte Fragen auf, lieferst Denkanstöße, ja, was Influencer halt so machen. Und du hast da, der ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, einen Beitrag veröffentlicht, Titel war irgendwie, ohne uns läuft hier nichts. Refas, der unterschätzte Beruf. Und das, dachte ich, nehmen wir jetzt als Aufhänger. Warum läuft in deiner Kanzlei ohne dich und die anderen nix, aber gar nichts? Was macht ihr, was die Kanzlei am Leben erhält, damit wir es so ein bisschen mit Leben füllen?
Zuallererst, was man sich so vorstellen kann, wir sind einfach das Aushängeschild der Kanzlei. Wir betreuen nicht nur Mandanten, sondern helfen auch einfach, ja, den Kanzleialltag irgendwie am Laufen zu halten. Sei es jetzt mit der Kommunikation, mit den Mandanten, mit den Gerichten, auch mit der Buchhaltung, mit der Abrechnung der ganzen anwaltlichen Tätigkeit und so weiter. Und diese Punkte sind einfach essentiell, die ein Anwalt mitmachen kann, ja. Man braucht ja einfach noch jemanden dazu, ein Büro, das das Ganze mitgestaltet. Genau, die neuen Mandate auf dem Schirm hat, die Buchhaltung, die Termine, die ganzen Fristen und so weiter, dass da auch wirklich ein gutes Backoffice da ist, ja.
Ja, ihr seid ja nicht nur Aushängeschild, sondern auch erster Anlaufpunkt für alle Mandanten. Die landen ja alle zuerst bei euch. Also deswegen in doppelter Hinsicht Aushängeschild. Du schreibst, habe ich auch gelesen, immer wieder, dass du sehr strategisch arbeiten musst. Überhaupt in deinen Beiträgen, das Wort Strategie kommt wirklich häufig vor. Und ehrlich gesagt, so wie du schreibst, ich finde, du schreibst unfassbar gut, hat man immer gleich Bock, irgendwie so ein bisschen mitzumischen. Weil es klingt immer so nach Tüftelei. In welchen Bereichen musstest und wolltest du denn so zum Strategen werden? Was sind das für Bereiche, wo du, in denen du immer wieder von Strategien sprichst und die entwickelst und anwendest?
Also nach meiner Ausbildung hatten wir dann im Sekretariat erstmal viel zu tun. Und nach dem Ganzen gab es nur noch eine Thematik, die Zwangsvollstreckung. Ich wusste ungefähr, um was es geht, ja, wie ich was beantrage und wo, das konnte ich. Aber so richtig in die Materie konnte ich nicht einsteigen. Und da ist es eben wichtig in der Vollstreckung, ja, weil darum geht es dem Mandanten schlussendlich. Er hat ein Urteil und das Geld ist noch immer nicht da. Was machen wir? Und da ist halt wieder der Punkt, wo wir unseren Mandanten helfen, ja, und da habe ich auch wirklich nach und nach gesehen, dass mir die ZV sehr, sehr gut liegt und ich sie sehr mag.
Sind denn jetzt so zum Beispiel Strategien, weil es gibt ja so gewisse Standardprozedere, aber das reicht dir ja nicht. Du sagst ja, Strategie ist das Zauberwort, nicht einfach immer denselben Stiefel fahren, sondern strategisch denken. Was wäre das denn im Bereich der Zwangsvollstreckung? Was sind denn da gute Strategien? So ein bisschen was verraten. Vielleicht kann heute bei den Refas noch jemand den einen oder anderen Tipp aufschrauben. Oder bei den armen Anwälten, die sich selber und Anwältinnen, die sich selber um die Zwangsvollstreckung kümmern müssen, was das Grauen ist. Überhaupt nicht mein Thema. Ich kann das wirklich überhaupt nicht gut. Erzähl uns doch mal so, was sind denn Strategien? Ich finde, das klingt so mega detektivisch.
Ja, also man müsste sich zuerst immer mit dem Gegner befassen, ja, sich da die Informationen rausholen. Und da finde ich, da fängt es eben schon an. Okay, wie leite ich das Verfahren ein? Was ist jetzt am besten? Hat er noch Geld auf dem Konto oder lohnt es sich eher dort vorbeizuschauen oder das zu spenden? Oder ist er schon im Ausland, ja, und man muss einen anderen Titel antragen, ja. Und das sind eben so Sachen, die mir auch immer gefallen haben, ja, weil man da nicht nur wirklich abhakt die Aufgaben, sondern auch wirklich da sich mit der Sache auseinandersetzen muss.
Ja. Also ein bisschen erfinderisch sein. Was sind denn dann so die Wege, wenn du sagst, ja, mal gucken, wo was noch vielleicht vorhanden ist? Was sind denn so die klassischen Dinge, die du dann der Reihe nach abklapperst? Wie versuchst du rauszufinden, bei wem ist wo was noch zu holen vielleicht?
Also, wie ich gesagt habe, die Infos vom Gegner, diese erstmal sich zu holen aus dem Internet. Gibt es ein Insolvenzverfahren schon gegen den Schuldner? Lebt er noch in Deutschland und so weiter? Das sind diese Aspekte oder auch diese Voraussetzungen, die immer wieder geknüpft sind zur Pfändung.
Guckst du dann auch gelegentlich schon mal so auf den sozialen Medien, was da vielleicht noch zu sehen ist?
Tatsächlich hin und wieder mal, ja. Da hatten wir auch schon eine coole Sache, wo ein Tattoo-Studio sozusagen Werbung gemacht hat an einem Standort und da haben wir dann die Kasse sozusagen gepfändet und da war zum Beispiel, das war einer meiner ersten Fälle.
Und dann über die sozialen Medien aufgestöbert, dass da vielleicht was zu holen ist. Das heißt, ich lag ja gar nicht so falsch. So ein bisschen detektivisch ist es dann ja, ne?
Ja.
Ich habe gesehen, du veröffentlichst auch immer wieder Beiträge zu KI. Nutzt du im Alltag KI oder findest du das Thema einfach nur spannend?
Also tatsächlich nutze ich schon hin und wieder mal. Ich befinde mich ja noch in einem Lernprozess und da ist es wichtig, erstmal sozusagen, dass ich da eben erstmal fest bin. Und die KI nutze ich hin und wieder mal zur Unterstützung und auch zur Bearbeitung von anderen Dokumenten oder so hilft sie auch sehr. Also da sehe ich da schon den Vorteil.
Wäre ja sehr fortschrittlich. Ist die bei euch generell in der Kanzlei implementiert oder machst du das einfach, weil du findest, das ist fortschrittlich, muss man heutzutage machen?
Ja, also die KI haben wir, jeder hat die KI sozusagen auf dem PC und nutzt die hin und wieder mal als Unterstützung eben. Aber so wirklich vollumfänglich die KI in der Software zu benutzen, da haben wir uns dann noch nicht so ganz auseinandergesetzt.
Ja, aber es ist ja an sich schon mega fortschrittlich, oder? Dass jeder in der Kanzlei einen eigenen Zugang hat, das nutzen kann über einen Rechner, finde ich ziemlich cool. Was ich auch cool finde, eins deiner Steckenpferde ist ja so ein bisschen Arbeitsalltag zu strukturieren. So Struktur ist ja eines deiner Lieblingsthemen. Und ich verfolge das immer sehr intensiv und gucke auch immer, ob ich mir vielleicht was abschauen kann. Warum ist Struktur für dich so unglaublich wichtig?
Weil ich einfach ohne Struktur den Überblick schnell verliere und zwischen Stress und dem Ganzen habe ich lieber eine Struktur, eine einheitliche Struktur, wo ich wirklich Schritt für Schritt die Sachen abhake. Da sehe ich einfach, da konnte ich sehr, sehr schnell wachsen. Genau.
Hast du für jeden Tag eine bestimmte Struktur, die dann auch abweicht? Also Montag eine bestimmte Struktur, Dienstag? Oder ist die Struktur immer jeden Tag gleich? Und sind das wirklich so feste Vorgaben, die du für dich setzt? Wie du zum Beispiel, wie viel Zeit für welche Aufgabe, in welcher Reihenfolge? Oder wie strukturierst du deinen Arbeitsalltag?
Also tatsächlich sieht der Vormittag oft gleich aus. Von Post bis hin zu den Fristen. Und dann ist es oft so, dass ich mir wirklich genaue Zeitfenster einsetze in der Woche, wann ich zum Beispiel die Sache bearbeite, wann ich diese ZV-Sache bearbeite, um da wirklich auch eine Stunde sich da wirklich damit zu beschäftigen und schauen, dass das passt. Aber es kommen auch hin und wieder kurzfristige Sachen, da brauche ich einfach, das ist halt dann.
Ja, klar. Eilige kurzfristige Sachen zerhageln immer den Arbeitsalltag, das ist bei uns genauso. Ich finde es aber eine sehr, sehr clevere Idee, mit Blöcken zu arbeiten. Das habe ich schon von Kolleginnen und Kollegen auch gehört, die wirklich für bestimmte Arbeiten sich feste Zeitfenster richtig eintragen und dann der Reihe nach abarbeiten. Das vielleicht auch mal so als Tipp für alle, die zuhören. Wie gut funktioniert das denn bei dir im Alltag? Also würdest du sagen, so, ach, 50-50, haut das dann schon hin mit den Blöcken? Weil wenn's Telefon geht, geht's Telefon. Wenn der Chef was will, will der Chef was. Würdest du aber trotzdem sagen, das lohnt und in den meisten Fällen kommt man damit gut zurecht?
Ja, also tatsächlich, jetzt habe ich gelernt, dass ich einfach ein bisschen weniger mir einsetzen darf in die Woche und dann geht das schon mal.
Finde ich auf jeden Fall einen guten Tipp. Womit du dich auch ganz viel beschäftigst, ist das Thema Mandantenkommunikation. Und da propagierst du immer wieder proaktiv kommunizieren ist das Zauberwort. Das finde ich insofern ganz spannend, als ich ja 5 Jahre für eine regionale Rechtsanwaltskammer gearbeitet habe, für die Kammer Hamburg. Und das Thema Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant war einer der häufigsten Beschwerdegründe. Also jetzt mal unabhängig davon, ob die Beschwerden dann gerechtfertigt waren oder nicht, in vielen Fällen nicht. Aber das war einer der Hauptbeschwerdegründe. Was empfiehlst du denn hinsichtlich Kommunikation mit Mandanten? Wie stimmst du das mit den anderen Legal Assistants ab? Wie handhabt ihr das? Gibt's da bestimmte Standards, die ihr euch selber gesetzt habt?
Tatsächlich habe ich es mir selber angeeignet, so einfach wirklich aktiver zuzuhören, den Menschen, also sich auch wirklich Zeit zu lassen, wie ihre Fragen, ja, oft sind sie unter Stress, emotional aufgewühlt und wollen das sofort gelöst bekommen. Und da habe ich gesehen, da ist es wichtig, auch machen wir das mit allen Mandanten in der Kanzlei, auch gleich die nächste Vorgehensweise zu besprechen. Wie ist jetzt der Sachstand? Wie können wir das jetzt sozusagen besser machen? Und da sehe ich, dass viele Menschen sich dann auch gleich wertgeschätzt fühlen, ja, und sehen, okay, wir haben ein offenes Ohr für sie und das ist auch wichtig.
Ich glaube sowieso, dass das eine wesentliche Säule des Erfolgs ist, ob du als Anwalt in deinem Mandat überzeugst. Also natürlich musst du den Fall auch rechtlich gut betreuen, aber wie du und dein Personal mit den Mandanten kommuniziert, glaube ich, ist extrem wichtig. Hast du da vielleicht so ein paar Tipps? Weil es gibt ganz viele Kanzleien, die haben immer wieder damit zu tun, dauernd ruft da der Mandant an und fragt, wie der Sachstand ist. Und jetzt kommt schon wieder eine Nachfrage. Hast du da vielleicht so ein paar Tricks, wie man das im Zaum halten kann? Ist das das, was du mit proaktiv kommunizieren meinst? Also nehmt ihr das vorweg oder wie gehst du damit um? Es gibt ja Mandanten, die ein großes Kommunikationsbedürfnis haben.
Ja, also ich versuche schon professionell und empathisch zu bleiben. Klar ist es schwierig, aber auch da hatten wir viele Mandate und ich sag mal so, dass man immer eine Lösung findet, sozusagen, um aktiv wirklich zu kommunizieren. Und mal verlangt es auch mehr. Und dann ist es auch so, ja. Nicht nur, wenn die ältere Dame dann was fragt und wir uns dann vielleicht 5 Minuten länger Zeit lassen, weil es dann vielleicht am Ende auch lukrativ ist. Nein, auch wirklich zwischenmenschlich eben zu handeln.
Ja. Heißt es, du würdest empfehlen, weil dieses Wort ist mir einfach so im Kopf geblieben, dieses proaktiv. Glaubst du, dass es wichtig ist, auf die Mandanten auch zuzugehen, bevor die es vielleicht selber erwarten?
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe das, dass gleich, wenn man die weitere Vorgehensweise bespricht, der Mandant sich viel sicherer fühlt, ja. Dann meldet er sich vielleicht auch einen Monat später. Und ja, wir hatten auch in den Familiensachen zum Beispiel, ist es oft so, dass natürlich die Menschen aufgewühlt sind und sehr, sehr emotional und vielleicht auch mal 5-mal am Tag anrufen. Aber eben da ist auch wichtig, okay, was hat er auch für ein Problem gerade? Und nicht zu sagen, ja, das betrifft mich nicht, sondern auch wirklich aktiv da hinzugehen und wirklich fragen, okay, was brauchen Sie genau? Wie können wir das jetzt wieder aus der Welt schaffen und lösen, ja?
Das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Ich glaube, dass das häufig zu kurz kommt, dass du den Mandanten selber fragst, okay, wo genau ist jetzt Ihr Problem und wie können wir vielleicht dazu beitragen, das zu lösen? Weil ich glaube, dass es häufig andersrum ist. Also man hört dann vielleicht ein bisschen zu, was der Mandant sagt und sagt dann gleich, ja, da können wir jetzt nichts machen oder wir können nur das und das machen, sondern auch vielleicht, das finde ich ganz spannend, konkret zu fragen, was wünschen Sie sich gerade? Und dann kann ich gucken, ist das etwas, was man überhaupt möglich machen kann oder nicht? Aber konkret nachzufragen, das finde ich ganz, ganz spannend. Erik, du hast ja selber schon das Stichwort geliefert. Mandanten sind häufig mal emotional, liegt wahrscheinlich auch daran, dass natürlich, anders als für uns, für einen Mandanten Rechtsstreit nicht Alltag ist. Es ist unser Beruf, wir haben damit dauernd zu tun, Mandanten nicht. Für die ist das eine große Sache. Die haben vielleicht Sorgen, sind aufgeregt. Im Familienrecht besonders häufig sehr emotional. Das heißt, du kriegst ja manchmal wahrscheinlich auch ordentlich eins ab. Das hat dann mit deiner Person nichts zu tun, aber da ist was da und das muss irgendwo hin. Und im Zweifel bist du am Telefon und dann muss es zu dir. Wie gehst du für dich persönlich damit um? Wie steckst du das weg? Geht dir das sehr nahe? Weil vielleicht wird ja ein Mandant auch mal laut. Was machst du für dich, damit du trotzdem gechillt bleibst?
Ich steck's voll weg und wenn jemand kommt, dann ist es oft so, dass ich halt trotzdem ruhig bleibe, professionell und genau gleich bleibe. Man sieht es mir gar nicht an. Ich, erfahrungsgemäß kann ich es heutzutage auch besser wegstecken als früher. Heute versuche ich das Ganze irgendwie auf professioneller Sicht zu lösen und Stück für Stück an das Problem ranzugehen und da einfach eine Lösung zu finden. Ich versuche da immer professionell zu wirken und den Menschen auch wirklich zu helfen. Ja, warum ist er gerade so aufgewühlt? Was kann ich in meiner Position jetzt besser machen?
Naja, meistens in aller Regel bist du ja nicht Adressat, ja, dieser Emotion, sondern es ist ja meistens, so kenne ich das häufig, hat der Mandant gerade eine Abschrift gekriegt vom gegnerischen Schriftsatz und flippt aus. So, das muss halt einfach wohin und ich glaube, das gehört dann halt einfach auch dazu, den Mandanten dann wieder runterzuholen und zu sagen, ja, verstehe ich, aber wir antworten da ganz sachlich und dann kriegen wir das alles wieder hin. Ich glaube, es ist aber nicht ohne, weil ihr ja wirklich an vorderster Front steht und ihr seid ja immer der erste Ansprechpartner und das heißt, da wird alles abgeladen. Weiß denn deine Kanzlei, was ihr da an der Front leistet im Erstkontakt mit den Mandanten?
Ja, also tatsächlich, glücklicherweise haben wir auch nicht so viel Mandantenverkehr in der Kanzlei, vielleicht aber auch geschuldet durch Corona und dem Ganzen.
Apropos Corona, fällt mir gerade ein. Bist du jeden Tag in der Kanzlei oder kannst du manche Dinge auch remote erledigen? Bist du manchmal auch im Homeoffice?
Ja, also ich arbeite 2 Tage in der Woche zu Hause aus und den Rest in der Kanzlei.
Das ist ja cool. Ist mir nämlich gerade in der Sekunde eingefallen, als du das gesagt hast mit Corona ist ein Trend in vielen Kanzleien. Ist dir das persönlich ein Punkt, der dir sehr wichtig ist oder wäre dir das jetzt wurscht?
So, ich hänge da eher an der Flexibilität als Ort. Ich denke mal dann zukunftsgesehen, dass ich, wenn ich mal Familie habe oder so, dass auch das Homeoffice ja eine große Rolle spielen wird.
Ich glaube, das ist aber auch ein Trend auf dem Arbeitsmarkt, den viele Arbeitgeber erkannt haben und das ist absolut üblich, weil ganz viele Menschen Familie und Beruf sonst nicht vereinbaren können. Also du stellst ja sonst Familien immer vor die Wahl, können ja alle Beteiligten, die wollen, arbeiten gehen oder nicht. Und da hängt es eben häufig dran, dass du eben die Flexibilität bekommst, beides unter einen Hut zu bringen. Finde ich ganz wichtig. Ist ja schön, dass das bei euch so geht. Erik, jetzt so auf deinen Arbeitsalltag nochmal geschaut. Was machst du am allerliebsten in deinem Job? Was ist dein absoluter Favorite? Jeder hat ja sowas.
Also tatsächlich die Zwangsvollstreckung. Auch so Pfändungen im Ausland finde ich ganz spannend, weil man sich da wirklich auch einarbeiten muss in die Materie. Auch neuerlich jetzt in Irland. Und ja, sowas ist auch ganz cool, dann, wenn man weiß, was dabei rauskommen kann.
Das ist doch wahrscheinlich relativ anspruchsvoll. Hast du das häufiger, dass du im Ausland vollstrecken musst? Und welche Länder waren da schon so dabei?
Also wir hatten jetzt nicht so viele zum Glück, aber Italien, Irland hatte ich. Und es ist fast immer dann noch außergerichtlich gegangen, sage ich mal so.
Aber das findest du dann spannend. Was findest du daran genau spannend, dass du dich noch ein bisschen andere Materie zusätzlich einarbeiten musst? Oder was ist das, was so spannend ist?
Ich glaube, weil es auch nicht der Kanzleialltag ist und ich gerne auch mal was anderes mache. Und ich mag die Vollstreckung, ich mag Mannverfahren einzuleiten. Und die ganzen Vollstreckungsgeschichten.
Das heißt, du bist echt Anwaltsliebling, weil ich fand das echt furchtbar. Also der ganze Vollstreckungskram ist echt überhaupt nicht meins. Und das ergänzt sich einfach so perfekt. So, das heißt Zwangsvollstreckung, strategisch. Und wir hatten es vorhin schon ganz kurz, du hast ein absolutes Faible dafür, Dinge zu optimieren. Was sind denn so die Dinge, die du zuletzt vielleicht für dich oder für die Kanzlei optimiert hast? Welche Neuerungen hast du durchgesetzt?
Tatsächlich die Buchhaltung. Das ist jetzt so unser aktuelles Projekt, dass wir da wieder auf Vordermann kommen. Wir haben vieles manuell gemacht und das wollen wir jetzt mal angehen, das Ganze mal zu automatisieren.
Automatisieren? Das heißt, wenn du ein Projekt anfängst, dann gleich ein Großprojekt. Das klingt ja mega spannend. Was sind sonst noch so deine Optimierungs-Highlights? Was gab es sonst noch? Weil das ist ja schon echt ein cooles Projekt.
Ja, tatsächlich von der ganzen Papierwirtschaft bis hin zur digitalen Akte. Damals haben wir noch mit Papierakten gearbeitet. Das heißt, ich konnte in der Ausbildung noch die Papierakten sozusagen hernehmen. Und jetzt schlussendlich haben wir nur noch digitale Akten. Das ist ein wesentlicher Fall.
Das ist ja dann auch mit Homeoffice viel geiler. Weil du kannst ja dann auch von zu Hause, ja, ist ja mega gut. Und ist es dir leicht gefallen, das frage ich immer ganz gern, ist es dir leicht gefallen, von Papier umzustellen auf digital? Weil da hat ja der ein oder andere so ein bisschen Schwierigkeiten. Am Anfang ging das ganz gut oder war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig?
Also bei mir ging es ganz gut tatsächlich. Ich sag mal so, es war schwieriger, die Anwälte dahin zu führen, von Papierakte zur digitalen Akte. Und das ist halt wieder auch diesen Prozess zu optimieren. Ja, okay, wie gehe ich jetzt ohne Papierakte ins Gericht?
Ja. Und wie machen es jetzt? Haben deine Anwälte dann, wie machen die es? iPad oder wie läuft's?
Übers Notebook und Backup-Papierakte.
Backup-Papierakte, ja. Wir sind deutsch, wir drucken unsere Tickets aus und packen sie in eine Glassichthülle. Aber das ist eine Erfahrung, die mir viele auch bestätigt haben, dass es im Zweifel eher die Anwälte sind, die so ein bisschen Schwierigkeiten damit haben, sich umzugewöhnen auf Digitalakte. Weil der müsste ja mit der Maus was markieren und einen Kommentar ranschreiben und kannst ja nicht was in die Akte kritzeln. Wahrscheinlich ist das die Haupthürde. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Also wenn ich Artikel schreibe oder Kolumnen und muss Korrektur lesen, das fällt mir tatsächlich auf Papier, ich weiß nicht warum, ein bisschen leichter, aber ich arbeite hart dran, mir das komplett abzugewöhnen. Ansonsten arbeite ich ja auch komplett digital. Erik, ich finde, dass alles in allem echt danach klingt, als hättest du einen fantastischen Job bei einem tollen Arbeitgeber. Was glaubst du, warum wollen nicht mehr Menschen in diesem Beruf arbeiten? Woran liegt das?
Ich denke, man müsste das äußere Bild der Ausbildung noch besser gestalten, ja, dass man da auch sieht, wie vielschichtig der Beruf sein kann, wie abwechslungsreich, dass man, sei es bei Gericht arbeiten kann, sei es beim Anwalt oder beim Staatsanwalt.
Also Bekanntheit, meinst du, es liegt ein bisschen einfach am fehlenden Bekanntheitsgrad und am fehlenden Wissen, was du mit der fertigen Ausbildung dann alles machen kannst. Also wir müssen mehr verkaufen, das ist das goldene Ticket. Neben der vielleicht zu geringen Bekanntheit des Ausbildungsberufs ist es vielleicht auch ursächlich, dass der Refa-Beruf immer noch so ein bisschen verstaubtes Image hat?
Ja, das kann durchaus sein, ja. Das habe ich auch in meiner Ausbildung gemerkt, dass viele Arbeitsabläufe einfach so geblieben sind, weil wir es halt immer schon so gemacht haben, ja. Und da müsste man auch auf jeden Fall, ja, das Image auch aufwerfen.
Vielleicht müsste man da tatsächlich anknüpfen, ein bisschen den Beruf noch bekannter machen. Ich versuche das ja auch immer und auch zu erzählen, was man eben alles Tolles machen kann. Erik, wir haben ja gesehen, bei dir in der Berufsschule, die Männerquote ist echt niedrig. Refa ist aber auch ein Männerberuf. Warum ist das so? Warum würdest du sagen, hey, Rechtsanwaltsfachangestellter, Rechtsfachwirt, klar, das ist ein Männerberuf?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich das auch tatsächlich gefragt, warum so viele Frauen in diesen Beruf einsteigen und nicht mehr Männer, ja. Man könnte hoch zum Fachwirt gehen und dann auch noch weiter. Also die Möglichkeit besteht schon. Ich denke, dass dann wahrscheinlich eher die Männer ins Wirtschaftliche dann gehen. Oder zum Studium direkt?
Ich glaube, es hat vielleicht ein bisschen was mit einer falschen Vorstellung zu tun. Und auch da wieder, das hast du vorhin schon so angedeutet, mit dem nicht vorhandenen Wissen über Karrieremöglichkeiten. Weil ich kenne tatsächlich weniger Rechtsfachwirte als Rechtsfachwirtinnen. Aber die, die ich kenne, die haben alle richtig Karriere gemacht. Da hatte ich ja auch schon einige im Podcast, die halten inzwischen alle eigene Fachseminare, sind gefragte Experten, immer ausgebucht. Liebe Grüße an der Schüli und an Harald Minissini. Ich glaube, man sollte einfach die Frage, ja, ist Refa auch ein Männerberuf, einfach mit der Gegenfrage beantworten. Ja, klar, warum nicht? Also es spricht ja nichts dafür, dass das ein Beruf ist, der Frauen vorbehalten sein sollte. Und du bist ja auch ein gutes Beispiel. Du bist ja auch auf dem Weg zum Rechtsfachwirt. Wer weiß, was du dann in Zukunft alles machst. Und ein Hinweis an die Lauscher. Ich verlinke euch in den Shownotes nochmal die Episoden mit meinen männlichen Rechtsanwaltsfachangestellten und Rechtsfachwirten. Ich hatte tatsächlich hier schon eine reine Männerrunde. Ohne Frauen. Nur Refa und Refa wie. Und deswegen freue ich mich so, dass du heute auch diese bisherigen Auftritte noch so ein bisschen komplettierst. Erik, ich weiß, du liebst deinen Job sehr. Aber wenn du jetzt ein Verkäufer wärst und den Beruf verkaufen müsstest, was macht den Beruf für dich aus? Warum ist es ein echter Traumjob? Und ich weiß, das ist es für dich.
Weil ich einfach alles regeln muss, damit sich der Anwalt sozusagen nur auf das Wesentliche konzentriert. Ja, also ich liebe es wirklich, den ganzen Kanzleialltag zu organisieren, von der Papierpost bis hin ins BA, die E-Mails zu checken, die Schriftsätze vorzubereiten und sich mit den Fristen und Terminen zu beschäftigen, die ganzen Sachen einfach auf dem Schirm zu haben, ist schon eine Herausforderung. Ja. Und ich liebe es einfach deswegen, weil ich es am Ende sehe, wie die Woche gelaufen ist, wie der Anwalt sich fühlt danach, wie das Projekt zu Ende ging. Und jetzt endlich sehe ich eben, was aus meiner Arbeit wird. Ja, es passt, das Ergebnis.
Ja, und das natürlich vor allem im Bereich der Zwangsvollstreckung. Vielleicht erklärt das so ein bisschen, warum du die besonders magst. Weil da siehst du ja immer das Ergebnis. Jetzt, wenn du mit dem Mandanten telefonierst, merkst du zwar auch, okay, den habe ich jetzt beruhigt, aber was der hinterher wirklich denkt, kriegst du ja nicht immer mit. Kriegst du denn oft Feedback von Mandanten, dass sie sagen, Mensch, Herr Bortnick, danke, jetzt geht's mir besser? Oder kriegst du sonst irgendwie Feedback?
Also Feedback bekommt unsere Kanzlei auf jeden Fall. Oft verwechseln mich schon die Mandanten mit den Anwälten. Und da habe ich dann immer ein bisschen zu kämpfen.
Aber das zeigt ja nur, dass du für die Mandanten ansprechbar bist und dass du offensichtlich gut rüberkommst. Finde ich super. Jetzt bist du ja mit der Ausbildung zum Rechtsanwaltsfachangestellten an sich nicht komplett zufrieden gewesen. Es muss noch der Rechtsfachwirt sein. Da bist du jetzt gerade mittendrin. Warum ist dir das so wichtig und was ist für dich der Mehrwert?
Also ich habe gesehen, mir fehlt das Fachwissen, ja. Und da habe ich dann sofort den Fachwirt gesehen, dass ich das auf jeden Fall absolvieren muss, um ja erstens Fachwissen zu erlangen und das ganze Management einfach viel, viel tiefgründiger auch zu erweitern. Da möchte ich einfach wachsen, das Bestehende einfach noch mehr zu vervielfachen. Genau. Und immer so auch an mich zu arbeiten.
Ja. So, wie weit bist du da jetzt schon?
Ich habe im November angefangen. Da geht 2 Jahre. Mal gucken. Also bin ich noch ganz, ganz frisch dabei.
Naja, ein bisschen Wegstrecke hast du ja schon zurückgelegt. Erik, ich habe es vorhin schon gesagt, ich finde es fantastisch, was du online machst. Und ich finde, du brauchst da noch viel mehr Reichweite. Das sind ganz, ganz tolle, fundierte Beiträge. Und ich finde, es ist immer so eine tolle Mischung aus Wissensvermittlung, Denkanstößen und auch so ein bisschen Humor. Du bringst mich da wirklich auch zum Schmunzeln und du hast einen Beitrag gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, wie er lautet, aber es fing an mit, Mandant ruft an, ich habe nur eine kurze Frage. Fand ich ganz großartig und deswegen an die Lauscher nochmal die Empfehlung, folgt Erik mal. Und was ich so cool finde, du hast eigentlich einen privaten Beitrag gepostet, nämlich zu einem anstehenden Fußballspiel. Aber auch da hast du noch eine kleine rechtliche Anmerkung reingepackt, nämlich zum Thema Krankmeldungen. Warum machst du das auf LinkedIn? Mit welchem Ziel? Macht dir das einfach Spaß oder willst du damit gezielt was erreichen?
Also mir macht schon Spaß, Wissen zu vermitteln, meine Einblicke, die ich aus dem Kanzleialltag mitnehmen kann, weiterzugeben. Und ich denke, schlussendlich lernen wir von uns allen selber, da einfach diese Anstöße zu geben. Und auch wenn es nicht viel bringt, aber immer on top zu sein.
Ja, was heißt, bringt nicht viel? Also ich glaube, man muss halt ein bisschen Geduld haben. Ich glaube aber, dass du da was ganz Cooles am Start hast, das seinesgleichen sucht. Und wer weiß, vielleicht muss man das ja irgendwann noch auf andere Social-Media-Kanäle ausdehnen. Ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ich was von dir lese. Sind immer wirklich coole Themen dabei. Ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn du das noch weiter ausbaust. Wer weiß, wer weiß. Erik, ein Teil des Titels heute war ja auch Volltreffer. Ist in mehrfacher Hinsicht bewusst gewählt. Zum einen, weil du ja mit deiner Kanzlei einen Volltreffer gelandet hast. Ich will aber jetzt, wir hatten es eben schon, Fußballspiel. Auch da passt ja das Wort Volltreffer. Was machst du, wenn du nicht gerade Beiträge für LinkedIn verfasst?
Also tatsächlich spiele ich Fußball, gehe ins Fitness und reise auch gerne.
Ich habe natürlich auf den Fußball angespielt, weil mich das so dran erinnert hat, ja, was du mir eben im Vorgespräch erzählt hast, dass du so ein Teamplayer bist und dann auch in der Freizeit gerne einen Teamsport ausübst. Und naja, ob es sportlich wird, weiß ich noch nicht. Aber zum Ende jeder Episode, Erik, kommen wir immer zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, den drei Ls. Denn der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingssportarten, Lieblingsarbeitgeber, Lieblingskollegen. Und für dich habe ich die folgenden drei Ls. Da du so ein Zwangsvollstreckungsfan bist, welcher ist dein Lieblingszwangsvollstreckungsauftrag?
Also ich liebe es tatsächlich jetzt neulich im Ausland zu vollstrecken. Ja, da versuche ich mich da ein bisschen mit der unvertretbaren Handlung, vertretbarer Handlung.
Es ist und bleibt Ausland. Ne? Es ist und bleibt Ausland. So, vielleicht hast du bist ja auch so ein Fortbildungsfan. Und für viele Menschen steht der Erfolg einer Fortbildung ja immer mit dem Referenten. Damit steht und fällt alles. Wenn man den gut findet, dann lernt man auch viel. Hast du einen Lieblingsreferenten oder eine Lieblingsreferentin?
Ja, also auf jeden Fall die Sabine Jungbauer. Schöne Grüße.
Ah, Klassiker. Ja.
Die ist wirklich klasse. Also, was die mich alles schon gelernt hat, auch in der Ausbildung konnte ich sehr viel lernen. Ich weiß noch, mein allererstes Fortbildungsseminar von der Kammer München, da ging es ums richtige Telefonieren.
Ach, das war, okay.
Genau, das war meine erste Fortbildung mit ihr.
Sehr cool. Habe ich schon häufig gehört, dass sie fantastisch sein soll. Ich hatte das Vergnügen noch nicht, wurde mir aber schon mehrfach berichtet. Und an der Stelle natürlich liebe Grüße an die Kammer München. So, und jetzt vielleicht noch ein bisschen privat, mal unsportlich und nichts im Zusammenhang mit dem Büro, sondern nochmal Freizeit. Hast du eine Lieblingsserie? Was guckst du gern?
Also, ich hatte Suits tatsächlich zweimal angeschaut. Es hat mich auch sehr inspiriert während der Ausbildung. Und zum anderen mag ich Prison Break sehr gern.
Habe ich beides, also ja, Suits habe ich auch schon mehrfach gesehen, Prison Break habe ich auch anderthalb Mal geguckt. Ich finde, das nervt zum Ende hin dann irgendwie, oder? Ging dir das auch so? Weil ich fand es am Anfang mega spannend, war da auch voll dabei, ging mir beim zweiten Mal gucken auch wieder so. Aber ich kann dir nicht genau sagen, wo es losgeht, aber irgendwann zum Schluss wird es irgendwie wahr.
Ja, leider.
Bei Suits war das fast auch ein bisschen so. Da hat's zum... Ja, oder? Ich weiß gar nicht, welcher Punkt es genau war, aber irgendwann haben sie mich auch ein bisschen verloren.
Ja, ab der 9. Staffel ungefähr. Da war es irgendwie dann...
Ja.
Glaube ich, ja. Wo sie auch dann, wo Harvey geheiratet hat.
Also, ja. Also, ich weiß auch nicht. Aber das ist ein Phänomen bei vielen Serien. Die packen dich total. Dann... Häufig so, ich weiß auch nicht, zwischen 5. und 7. Staffel denkst du so, naja, ist noch okay. Und dann zum Schluss hin so denkst du, na. Und dann denke ich jedes Mal, ne, das gucke ich jetzt nicht weiter. Ganz häufig passiert ja auch irgendwas, womit du gar nicht klarkommst und sagst, so, ich höre jetzt auf zu gucken, aus Prinzip. Ja. Meistens schafft man es doch nicht. Vielleicht wäre es aber besser gewesen. Aber ja, da sind wir uns einig, beides gute Serien. Erik, vielen, vielen Dank. Zum Schluss noch ein paar Hinweise an meine Lauscher. Für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf surft mal vorbei auf www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer, jede neue Zuhörerin. Schaut mal rein in Brack-Mitteilung, Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Folgt mir und Erik auf LinkedIn, mir darüber hinaus gerne noch auf Instagram, YouTube, auf Blue Sky, auf Mastodon und auf TikTok und werft einen Blick in die Shownotes. Da habe ich euch noch ein bisschen was zu Erik und seiner Kanzlei verlinkt. Erik, ich danke dir sehr. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich wieder mal einen männlichen Rechtsanwaltsfachangestellten am Mikro hatte und einen angehenden Rechtsfachwirt. Ich danke dir sehr.
Vielen Dank für das tolle Gespräch und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal.
Ich würde mich riesig freuen. Wenn ich das nächste Mal in München bin, sage ich Bescheid. Ich danke dir, Erik.